Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute spreche ich mit Marcel Smiskowski. Marcel ist ein absoluter Digitalisierungsexperte und er begleitet Unternehmen schon seit vielen Jahren im Bereich der digitalen Transformation. Einigen von euch wird er bekannt vorkommen, denn er war tatsächlich vor 3 Jahren schon mal bei mir im Podcast zum Thema Lernen im Generationenmix. Nach meinem letzten Interview mit Patrick zum spannenden Thema ChatGPT wollte ich unbedingt noch eine Episode zum Thema verantwortungsvoller Umgang mit KI machen. Ich denke, dass wir gerade in Deutschland und Europa mehr darüber sprechen müssen, um gangbare Lösungen zu finden, die uns helfen, den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. In unserem Gespräch heute geht es daher vor allen Dingen darum, wie Unternehmen KI heute schon einsetzen, welche ethischen Bedenken es gibt und was von Seiten der L&D getan werden kann, um Mitarbeitenden im verantwortungsvollen Umgang mit KI zu unterstützen. Außerdem reißen wir größere Fragen an, wie zum Beispiel, was den Menschen eigentlich als Menschen definiert und wie die Teamzusammenarbeit von Mensch und Maschine gelingen kann. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Marcel. Ich freue mich unglaublich, dass du schon zum 2. Mal in meinem Interview bist. Ich glaube, das letzte Mal ist tatsächlich schon 3 Jahre her, oder?
Ich glaube auch 3 Jahre, ja.
Ich glaube, das war sogar fast noch vor Corona-Zeit oder in der Anfangs-Corona-Zeit. Ich glaube, da waren wir noch auf einem ganz anderen Level, was Digitalisierung angeht, als heute. Da hat sich in den letzten 3 Jahren extremst viel getan. Und du bist für mich so ein bisschen der Inbegriff dessen oder von jemandem, der sich so dem Thema Digitalisierung total verschrieben hat, weil du ja schon sehr lange auch in dem Bereich tätig bist und Unternehmen da auch begleitest, einfach Digitalisierung und natürlich Transformationsvorhaben in dem Bereich auch entsprechend wirksam und nachhaltig zu begleiten. Und letztes Mal haben wir über ein komplett anderes Thema gesprochen. Da ging es um den Generationenmix und wie man im Prinzip digitales Lernen auch für unterschiedliche Generationen gestalten kann oder ob man das überhaupt muss, ob es da überhaupt unterschiedliche Präferenzen gibt. Und alle, die daran Interesse haben, können natürlich sich auch gerne die Folge nochmal anhören. Heute soll es allerdings um ein ganz anderes Thema gehen, und zwar um das spannende Thema künstliche Intelligenz und im Prinzip den verantwortungsvollen Umgang damit. Und was ich gerne machen würde, ist, dass ich erstmal gerne darauf eingehen würde, was du überhaupt mit Unternehmen gerade in dem Bereich machst. Also wo siehst du aktuell den Einsatz von künstlicher Intelligenz, natürlich besonders in Bezug auf Personalentwicklung? Wie wird das eingesetzt? Womit experimentieren vielleicht die Unternehmen auch gerade? Und was siehst du da für Entwicklungen?
Was ich aktuell sehe in verschiedenen Beratungsprojekten und auch in Trainings, eine der häufigsten Anwendungsfälle ist das Thema Service und Support. Das heißt, dass du beispielsweise den klassischen Customer Care, ich sag mal, mit AI stärker unterstützt. Ja, da gibt es beispielsweise das Programm R, was Tesla beispielsweise auch schon versuchsweise eingesetzt hat. Dann natürlich ganz klar im Bereich Marketing, ne, also Marketing gezielter zu konzipieren, Marketing, Budgetplanung, Adplanung, aber auch beispielsweise selber die Gestaltung von Inhalten im Bereich Marketing. Dann siehst du beispielsweise im Bereich Logistik extrem viel Thema intelligente Lieferketten, beispielsweise Prozesse generell intelligenter zu gestalten. Das sind somit die häufigsten Fälle, die ich aktuell beobachte.
Mhm. Und wenn du jetzt mal darauf eingehst, was du in Unternehmen so für Projekte mittreibst, gerade im Bereich der Personalentwicklung, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Was sind das für Projekte und wie schätzt du das vielleicht auch ein, so die Personalentwicklung? Wie weit vorne beziehungsweise weit hinten sind die so mit dabei? Sind das so ein bisschen die Early Mover oder sind die eher noch zögerlich? Und was genau probieren die gerade in dem Bereich aus?
Was ich sehe, sind aktuell nicht so viele Unternehmen, die sich dem Ganzen öffnen. Thema Datenschutz spielt sicherlich eine ganz große Rolle hier. Warum da vielleicht jetzt aktuell noch nicht so die Offenheit gegeben ist, vereinzelt sich schon immer mehr Trainings, so die Basic Trainings, das heißt also ChatGPT Basic Trainings, ne? Also wie du richtig Prompting machst, also Befehle gibst, dann beispielsweise auch der gezielte Einsatz in der jeweiligen Abteilung, ne? Die variiert natürlich auch extrem, was für Prompts du da benötigst. Aber ich denke, da stecken wir gerade noch in den Kinderschuhen und viele Unternehmen öffnen sich nicht so schnell, meiner Meinung nach, wie es eigentlich der Fall sein sollte.
Okay. Und ich glaube, dass das ja direkt auf so unser zentrales Thema überleitet, was wir auch besprechen wollten, weil du hast auch schon das Thema Datenschutz gerade erwähnt. Und das ist ja schon so ein großes Thema, was gerade in Deutschland und der EU natürlich auch durch unsere sehr strikten Richtlinien ein Riesenthema auch ist und letztendlich viele Unternehmen auch vielleicht davon abhält, sich dem schneller zu öffnen. Und jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also nicht nur in Bezug auf das Thema Datenschutz, sondern auch grundsätzlich auf das Thema verantwortungsvollen Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Was wird da aktuell diskutiert? Was bekommst du so mit? Und was bedeutet das für dich auch, der verantwortungsvolle Umgang mit künstlicher Intelligenz oder halt auch mit Tools wie ChatGPT?
Ich denke, im Wesentlichen geht es darum, halt die Technologien und Plattformen, es gibt ja nicht nur ChatGPT, wenn wir von AI sprechen, so zu nutzen, dass auf der einen Seite die Lernprozesse verbessert werden, aber auf der anderen Seite halt Dinge wie Privatsphäre, Sicherheit, Wohlbefinden des Lernenden berücksichtigt wird. Und da geht es im Wesentlichen meiner Meinung nach darum, dass du eine richtige Balance schaffst zwischen Innovation auf der einen Seite, Ethik auf der anderen Seite. Ja, und da geht es halt darum, Thema Datenschutz zu berücksichtigen, was ich angesprochen habe, Missbrauch von Informationen, Falschinformationen, Thema Deepfake, und natürlich auch eine Lernumgebung den Lernenden zu geben, die eben nicht inklusiv oder zugänglich sind, also beziehungsweise die für jeden zugänglich sind. Ja.
Siehst du da im Moment auch in Unternehmen Entwicklungen, wie sie das angehen wollen? Oder ist es so, dass sie sich zurücklehnen und sagen, wir warten jetzt auf irgendwelche Richtlinien von der EU oder von der Bundesregierung oder von irgendwo und sitzen erstmal da und verharren in dem Nichtstun?
Leider muss man sagen, es ist eher dieses Nichtstun aktuell. Ganz klar. Ne? Dieses Warten, was passiert eigentlich? Thema AI Act, GDPR-Standards, Regularien. Das, wie gesagt, ist eher so eine, meiner Meinung nach, Haltung, die auf der einen Seite verständlich ist. Aber ich denke, in so einer schnelllebigen Zeit, wenn man marktfähig bleiben möchte, gerade in dem Bereich, ist natürlich immer branchenabhängig. Sollte man, denke ich, mehr eigene Initiative zeigen hier an der Stelle, statt abzuwarten. Es gibt ein, zwei Beispiele, wo Firmen selber intern versuchen, ich sag mal, so ein Framework zu konzipieren in diesem Kontext. Die sind, wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, in dem Bereich, das ist meiner Meinung nach echt First Mover hier, weil ich würde schon sagen, 80% von meinen Kunden warten eher, statt was zu machen.
Okay. Und du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt aber auch Kunden, denen es darum geht, den Mitarbeitenden auch oder mitzugeben oder im Prinzip zu zeigen, wie zum Beispiel ChatGPT eingesetzt werden kann. Da kommen wir auch gleich nochmal im Detail drauf, aber das zeugt ja auch davon, dass sie das irgendwo unterstützen, dass es auch als Tool genutzt wird. Ist das dann so, dass die so ein bisschen sich in der Grauzone befinden und sagen, okay, jedem Mitarbeitenden ist das ja frei, das zu nutzen und mit einem privaten Account oder wie auch immer über einen Browser, wenn keine unternehmensinternen Daten da irgendwie reinfließen? Oder sind das dann die 20% der Unternehmen, von denen du sprichst, die dann doch da schon einen neuen Weg gefunden haben, irgendwie auch einen sehr, ja, nicht Grauzonenweg, sondern richtigen Weg, das auch entsprechend einzusetzen? Oder sind das vielleicht gar keine deutschen Unternehmen? Du arbeitest ja auch international.
Es sind in der Tat von den Unternehmen, von denen ich spreche hier, die so ein bisschen diesen First-Mover-Charakter haben, keine deutschen Unternehmen. Da gibt es dann beispielsweise solche Standards, wenn du beispielsweise Inhalte dir generieren lässt über eine AI, dass du das dann auch entsprechend auf den Folien oder anderen Dokumenten ganz klar ausweisen musst. Dann gibt es auch gewisse Standards, welche Daten, geht so ein bisschen in den Bereich Compliance, Code of Conduct, welche Daten reingeworfen werden dürfen, hochgeladen werden dürfen, welche nicht. Das machen halt die meisten nicht, aber es gibt auch Beispiele, was ich gerade sagte, die sowas machen und das finde ich auch notwendig.
Ja. Ja, ich erinnere mich gerade an eine Szene aus meinem eigenen Leben. Vor einer Woche war ich im Kino mal wieder, seit Ewigkeiten, habe mir den neuen Indiana Jones Film angeguckt und es war sehr interessant, Harrison Ford 40 Jahre jünger zu sehen in der Anfangsszene. Und ich wusste tatsächlich, also ich wusste erstmal nicht, ich hatte mich vorher nicht informiert, dass da eine künstliche Intelligenz im Spiel war. Das war dann natürlich letzten Endes klar. Und es war sehr krass, finde ich, wie realitätsgetreu das Ganze eigentlich ist und dass es halt in dem Moment auch nicht ausgewiesen war. Und da ist ja momentan auch viel in der Mache, wie auch im Nachhinein erkannt werden kann, dass eine künstliche Intelligenz im Spiel war oder halt, wie du sagtest, dass es ausgewiesen werden muss oder so. Was sind denn aus deiner Sicht irgendwie noch andere Dinge, die da gemacht werden können, einfach um verantwortungsvoller damit umzugehen? Also was würdest du dir auch wünschen in dem Bereich?
Also generell erstmal Unternehmen oder dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern aufzeigen, was können Best Practices sein. Das finde ich sehr wichtig. Ne? Also Thema Best Practice Ansatz, Richtlinien schaffen im Umgang mit KI, aber auch aufzeigen Thema Pitfalls. Ne? Was ist, wenn oder was kann auch schiefgehen im Kontext AI? Dann das Thema kritisches Denken in den Vordergrund stellen. Ne? Da haben wir letztes Mal, wenn das nicht kurz drüber gesprochen, wie wichtig das ist, weil viele Informationen, da funktioniert vielleicht der Link nicht, da sind Daten falsch, da stimmt vielleicht das Jahr nicht, der Prozentsatz stimmt nicht von irgendwelchen Angaben, gerade bei wissenschaftlichen Artikeln. Ich würde immer ganz klar kritisch drauf schauen. Also dieses Thema kritisches Denken, kritisches Bewusstsein im Umgang mit Daten finde ich extrem wichtig hier. Und da würde ich auch entsprechend Schulungen platzieren. Das heißt also Schulungen im Bereich kritisches Denken meiner Mitarbeiter, dann das Thema verantwortungsbewusster Umgang mit Daten, diese Themen.
Okay. Wie würdest du sowas denn angehen? Weil ich weiß, dass es in der Schule auch schon ja viele Ansätze gibt, ne, dass Lehrer auch solche Tools auch einsetzen, zum Beispiel ChatGPT, und die dann quasi das nutzen oder sogar dazu die Schüler auffordern, Aufsätze mit ChatGPT zu schreiben und dann die im Prinzip kritisch auseinanderzunehmen. Wie würde das denn im Unternehmenskontext dann aussehen? Das heißt, du würdest dann quasi in solchen Schulungen Mitarbeitende bitten, dass die Tools entsprechend zu nutzen für die Arbeit und dann im Sinne einer kritischen Reflexion zu gucken, was genau stimmt davon, was vielleicht nicht, was kann ich aufgrund meinem eigenen Erfahrungsschatz irgendwie anders einschätzen oder hast du da konkrete Ideen, wie man das machen kann?
Ja, also gerade in solchen sehr, sag mal, Bereichen, wo extrem viel Fachexpertise notwendig ist, da muss man schon sagen, ist eine KI gut, aber nicht sehr gut. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise ingenieurwissenschaftliche Felder oder IT-Technik beispielsweise. Da ist es so, dass vielleicht 10, 20% an Wissen mir das Programm entsprechend nicht liefern kann. 80% kann es vielleicht abdecken, aber 10, 20% kann es nicht abdecken, ist nicht so detailliert, hat nicht den Erfahrungsschatz hier, wo auch vielleicht eine menschliche Entscheidung getroffen werden muss. Mit solchen Cases würde ich arbeiten, wo dann entsprechend immer nochmal draufgeschaut werden sollte.
Okay. Und du gibst ja aktuell auch relativ viele Schulungen zum Thema ChatGPT, wenn ich das richtig verstanden habe, in Unternehmen. Was sind da denn noch so weitere Inhalte? Du hattest erwähnt, dass es natürlich zum Thema geht, wie schreibe ich eigentlich richtige Prompts? Dann natürlich das Thema kritisches Denken entsprechend, verantwortungsvoller Umgang. damit vielleicht auch, was gibt es für unterschiedliche Tools, was sind noch so andere Inhalte und wie sieht das dann konkret aus? Begleitest du die dann über einen gewissen Zeitraum oder ist es dann einmal und die können dann so wie in so einer Art Labor irgendwas ausprobieren? Wie genau funktioniert das?
Genau, sowohl als auch. Ne? Einmal natürlich ganz klar so eine Basisveranstaltung, ne, wo man erstmal einen kleinen Input gibt. Aber in den meisten Fällen ist es dann eher ein begleitender Prozess, wenn entsprechend gewisse Felder in dem Unternehmen automatisiert werden sollen, mit Hilfe von AI, wie das Ganze funktioniert. Also meistens sind es dann Projekte über ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Genau, dann zu der anderen Frage, welche Schulungsinhalte werden noch angeboten? Ein sehr wichtiges Thema, finde ich persönlich, ist das Thema Plugins, weil es gibt Tausende von Plugins. Die wenigsten wissen zum Teil, wie sie überhaupt ein Plugin installieren und welche Plugins eigentlich nützlich sind für den jeweiligen Bereich. Ja, weil ein Unternehmensberater braucht andere Plugins als beispielsweise ein Ingenieur, der irgendwelche Windkrafträder designt oder konzipiert. Und das ist auch noch ein extremer Bereich, wo ein extrem wichtiger Bereich, wo viel Schulungsbedarf vorhanden ist, weil auch jedes Plugin funktioniert anders und auch das Prompting bezogen auf das jeweilige Plugin sieht anders aus.
Kannst du da noch mal ganz kurz reingehen, was du unter Plugin verstehst und genau, was genau dann das für eine Auswirkung auf das Prompting hat?
Bei ChatGPT-4 hast du die Möglichkeit, also in der Premium-Version, kannst du unter Einstellungen Plugins installieren. Das heißt, du erweiterst dadurch die Funktionalität vom Language-Modell ChatGPT. Das heißt, du kannst dann beispielsweise auch, im Beispiel nehmen wir Code Interpreter, was jetzt schon direkt in ChatGPT inkludiert ist. Du kannst Excel-Dateien dir beispielsweise analysieren lassen, womit du enorm viel Zeit sparst. Du kannst Thema Plugin beispielsweise Link-Reader nutzen. Linkreader als Plugin, also als Anbindung an ChatGPT. Aktuell sind es übrigens nur drei Plugins, die du installieren kannst. Zu deinem jeweiligen Account kannst du beispielsweise die Webseiten zusammenfassen lassen oder nehmen wir Video Insights. Damit kannst du beispielsweise dir YouTube-Videos zusammenfassen lassen und die Befehle, damit dann entsprechend ein Video zusammengefasst wird oder ein spezieller Inhalt von dem Video. Das muss dann eben entsprechendes Prompting sein.
Okay, spannend. Ja, also es das heißt eine Erweiterung und auch ich glaube, auch da wird sich echt noch viel tun, dass halt so Tools auch zu Plattformen werden, die dann entsprechend verschiedene, also im Sinne vielleicht auch einer Generative AI, auch verschiedene Dinge dann zusätzlich noch machen können. Also dass man im Prinzip nicht immer von Tool zu Tool wechseln muss, sondern da auch
Genau.
dann, dass das eine Tool dann auch so viele Funktionalitäten hat, dass du damit schon relativ viel abdecken kannst, ne? Ich habe ein super spannendes Plugin letztens auch runtergeladen und das war tatsächlich eins, was auch für die For-Free-Version von ChatGPT funktioniert, mit dem man auch mittlerweile ja Internetinhalte, also aktuelle Internetinhalte durchschauen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da kann man diesen Web-Access dann aktivieren. Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, das funktioniert noch nicht so gut. Also zumindest kommt da ziemlicher Mist raus in den Antworten im Vergleich zu dem, was da rauskommt mit den Daten, mit denen es quasi trainiert worden ist bis 2021. Ja.
Du meinst Bing oder welches?
Nee, das ist tatsächlich in
Das ist ja nicht mehr.
ChatGPT. In ChatGPT.
Ah, okay.
Ja. Da gibt es so ein Plugin und mit dem, da kann man dann irgendwie auch sagen, wie viele Webseitenergebnisse damit einbezogen werden sollen, weil es wird natürlich dann extremst langsam. Also das ist so ein bisschen der Nachteil, dass das dann länger dauert und dass halt irgendwie das, was als Daten rauskommt, irgendwie nicht so gut strukturiert ist bisher. Also ich habe das Gefühl, das ist fast noch wie so eine Art Beta-Version. Vielleicht benutze ich es auch falsch. Das kann natürlich, manchmal ist es auch der Nutzer, der entsprechend dann schuld ist, dass das Tool nicht richtig funktioniert. Genau.
Ja,
Ja.
ich würde sagen, es ist öfter, als man denkt, der Nutzer selber. Weil gerade im Bereich KI wird oft, oder generell auch wenn man sich über so Softwareentwicklung austauscht, oft wird das Verschulden in Anführungsstrichen eines nicht funktionierenden Programms oft auf die Software geschoben. Aber oft ist es der User, der es eben nicht bedienen kann. Und deshalb finde ich, ist Prompting so wichtig. Und das finde ich ist eine, denke ich, eine Notwendigkeit in der Zukunft, dass jeder, was jeder können sollte, ob jetzt ein Schüler oder ein Top-Manager auf dem C-Level, vollkommen egal, es ist wichtig, gut zu prompten, meiner Meinung nach. Und dann zu dem Thema Web-Anbindung, Bing gibt es ja nicht mehr aktuell. Du hast jedoch trotzdem die Möglichkeiten, andere Plugins zu nutzen, beispielsweise, mit denen du dann dich im Internet umschauen kannst, wo dann auch entsprechende Echtzeit, beziehungsweise historisch näher an das jetzige Datum Fakten geliefert werden. Da gibt es ein paar andere Plugins, Mrbox zum Beispiel. Mixerbox ist ein Programm, ein Plugin, was man hier sehr gut nutzen kann. Und Thema langsam, man muss schon sagen, dass auch die kostenfreie Variante aktuell noch deutlich langsamer ist als die Pro-Variante.
Ja, ich würde gerne noch mal, also bevor wir auf das Thema verantwortungsvollen Umgang nochmal zurückkommen, eine Frage noch zum Thema Prompting, weil du das gerade auch so rausgestellt hast. Was sind so deine Top 3 Tipps fürs Prompting? Was ist da am wichtigsten, um gute Ergebnisse auch zu bekommen? Weil, wie du sagtest, ne, die guten Antworten kriegt man nur, indem man die richtigen Fragen stellt. Und das ist ja letztendlich das, was Prompting, wobei es beim Prompting geht. Genau.
Ich denke, über 80% eines guten Outputs werden dadurch gestaltet, indem man sagt, agiere als. Das ist für mich der erste wichtige Prompt, dass entsprechend wie ein Experte im Bereich XY agiert werden soll. Da hast du eine extreme Veränderung, was die Qualität der Ergebnisse angeht. Dann der zweite wichtige Prompt, finde ich persönlich, ist die Darstellung des Ergebnisses. Ich arbeite sehr viel mit Tabellen und Statistiken, also präsentiere als der zweite wichtige Prompt, mein Favorite. Und der dritte wichtige Prompt, finde ich, ist der Tonfall, in dem das Ganze präsentiert werden soll. Also präsentiere humorvoll oder präsentiere wie ein Professor, ja, oder präsentiere als. Als so dass es ein Fünfjähriger verstehen sollte. Ja, das sind für mich meine Top 3 Prompts.
Okay, cool. Danke dir. Was das Thema verantwortungsvoller Umgang angeht, würde ich auch gerne mal darauf eingehen, was jeder Einzelne auch machen kann in der Art und Weise, wie er oder sie mit diesen Tools auch interagiert. Weil im Prinzip ist es ja so ein bisschen die Frage auch, also das eine ist natürlich, was du da für Daten fütterst du da vertrauliche Daten rein, und wie weißt du auch Dinge aus, die durch die KI irgendwie entwickelt worden sind. Aber im Prinzip ist ja auch so ein bisschen die Frage, wozu nutze ich es selber, ne? Also so diese bewusste Entscheidung irgendwo auch, wo sehe ich meine oder wo möchte ich meine eigene Expertise auch einsetzen, an welchen Stellen hole ich mir quasi Hilfe. Also das ist so ein bisschen so, wie wenn du mit einem Assistenten arbeitest, der dir zuarbeitet, aber dem du jetzt nicht die volle ja, Macht über alles gibst, sondern du schaust einfach selber so, an welchen Stellen ist es für mich wichtig, dass ich selber quasi noch die Entscheidung treffe oder im Prinzip die Macht über das habe, was ich rausgebe. Wie siehst du das? Ist das auch so ein Thema, wo wir uns selber so ein bisschen fragen müssen, auch, wie arbeiten wir mit der Maschine überhaupt zusammen und an welchen Stellen setzen wir die überhaupt ein und an welchen Stellen vielleicht auch nicht? Genau.
Ich denke, das ist mit der wichtigste Punkt überhaupt im Umgang mit einer mit einer KI. Ich denke, jeder von uns sollte die KI, ob es jetzt ChatGPT ist oder eine andere Plattform, als seinen eigenen Mitarbeiter sehen. Muss dir vorstellen, ChatGPT ist eigentlich ein jemand, der gerade aus der Ausbildung kommt oder ein Studium abgeschlossen hat, er ist extrem wissend, aber ihm oder ihr fehlt die Richtung. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe als Nutzer von ChatGPT, jetzt, wenn wir speziell darüber sprechen, das KI-Beispiel, eine Richtung vorzugeben. Und so wird in der Zukunft oder bereits jetzt jeder einen Mitarbeiter haben und dieser Mitarbeiter wird eben eine künstliche Intelligenz sein. In unserem Beispiel heute ist es ChatGPT.
Du hast mir, glaube ich, auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass du da schon drüber nachdenkst. Ich weiß nicht, ob auch im Unternehmenskontext mit Unternehmen zusammen, wie Führungskräfte quasi ChatGPT als Mitarbeitenden im Team aufnehmen können. Also was das eigentlich auch bedeutet, wenn ein Team jetzt nicht mehr nur aus Menschen besteht, sondern auch aus künstlichen Intelligenzen. Gibt es da, also ich glaube, ich habe verstanden, in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber gibt es da vielleicht auch im Ausland schon Unternehmen, wo es schon so weit geht, dass sie sagen, wir haben gemischte Teams?
Ja, gibt es. Es gibt sogenannte AI Joe Fix Meetings, ja, oder auch AI Retros, wo du dich dann einmal in der Woche oder einmal im Monat zusammensetzt mit deiner künstlichen Intelligenz und deinen Mitarbeitern und dann entsprechend über Erfolge sprichst oder auch über Suchergebnisse, über Output sprichst. So, das gibt es bereits. Und es gibt sogar andere Beispiele, wo eine Firma, das ist letztes Jahr der Fall gewesen, eine Firma aus Hongkong, die hat beispielsweise also eine KI komplett eingesetzt als CEO. Und der CEO hat im Vergleich zu den anderen X Unternehmen, die dem jeweiligen Index angehören, overperformed. Also das gibt's alles schon. Ja.
Ja, ich finde das gerade total spannend, wenn man so darüber nachdenkt, wie so eine Review stattfinden kann oder auch eine Retro. Also eigentlich ist es eher eine Retro, um auch zu gucken, wie funktioniert eigentlich der Einsatz oder auch die Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz. Das ist ja nichts anderes, als zu gucken, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit in unserem Team unter den Menschen, wo funktionieren die Prozesse, wo läuft es vielleicht auch nicht. Und da auch zu gucken, wie können wir sowas auch in so eine Retro mit reinbringen, um zu schauen, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz, mit ChatGPT zum Beispiel, was funktioniert da gut in meinem Arbeitskontext, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut, wo müssen wir vielleicht tatsächlich ein bisschen aufpassen, was gibt es auch für Best Practices? Also eigentlich das so sozusagen da auch in diese, ja, in diese Besprechungen und diese Retros zu integrieren.
Genau, du kannst ja, genau, sowas gibt es bereits und du kannst ja theoretisch auch ähnlich wie im Design Thinking Ansatz einer AI sozusagen daraus eine Persona machen. Das heißt, du gibst dir sogar einen Namen und du kannst dann natürlich auch den als Mitarbeiter sehen oder sie als Mitarbeiterin sehen und kannst dann beispielsweise gewisse Suchergebnisse auch als Sprachausgabe darstellen, so dass dann diese Person, Persona die Ergebnisse verbal darstellt.
Ja, und als Persona auch in dem Sinne, dann zu gucken, welche Tätigkeiten sind eigentlich die Tätigkeiten, die wir der künstlichen Intelligenz übergeben wollen in unserem Team. Also welche Rolle nimmt die ein? Wo steht die auch im Vergleich zu den anderen Mitarbeitenden? Welche Aufgaben nimmt sie auch nicht ein? Sollte sie nicht einnehmen? Also ich glaube, das ist auch Aufgabe der Führungskraft, da zu gucken, wo möchte ich auch, dass sie eingesetzt wird? Wo möchte ich es vielleicht auch nicht? Ne? Also genau dieses, das ist ja auch wieder dieses kenntlich machen, wo wird die künstliche Intelligenz eingesetzt und wo wird sie auch nicht eingesetzt, weil auch die Führungskraft natürlich irgendwo noch den Menschen beurteilen möchte vielleicht. In Zukunft ist es dann nicht mehr nur der Mensch, das ist dann immer eine Kombi von Mensch und Maschine. Das sind auf jeden Fall spannende Fragen, ja. Und die andere spannende Frage, die ich gestern mit einer Kollegin vom Bildungsinnovator diskutiert habe, wir haben uns im Café getroffen, um über ein anderes Thema zu sprechen. Und da kam auch das Thema auf, war so dieses ganze, also gerade hier in Deutschland haben wir ja so einen Trend zur Professionalisierung und alles muss immer so überperfekt sein. Und wir streben ja als Menschen eigentlich nach Perfektion mehr oder weniger. Oder na, also darum geht es ja häufig auch in Unternehmen, Performance Reviews und alles muss immer besser werden und schneller und so weiter. Und ich habe mich auch gefragt, ob nicht diese Entwicklung hin zu dem Einsatz von künstlicher Intelligenz immer mehr uns dazu zu bringt, auch uns als Menschen darauf wieder zurückzubesinnen, dass wir einfach nicht perfekt sind und dass in dieser, wie sagt man, Imperfektion eine totale Schönheit auch liegt. Und gerade eine ganz krasse Menschlichkeit irgendwo. Also dass genau dieses Imperfekte, was wir eigentlich immer verurteilt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen immer höher, weiter, schneller, eigentlich das Schöne ist, was uns Menschen ausmacht. Und dass genau diese Imperfektion uns ja auch dazu bringt, aus Fehlern zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und auch das Leben ausmacht, eigentlich Lebendigkeit zeigt. Wie siehst du das? Ich weiß, das ist eine sehr philosophische Frage irgendwie auch, aber ich fand das gestern sehr interessant, sich auch mal so auf diese, auf ja, auf, so, ein, auf so eine philosophische Ebene und Diskussion einzulassen.
Ja, man kann das, oder man sieht so eine Entwicklung sehr schön bei YouTube. Wenn du dir YouTube-Videos anschaust, im Vergleich jetzt zu Instagram beispielsweise, hast du bei YouTube, aber auch bei TikTok den Fall, dass die Videos, wie sich Leute darstellen oder auch Firmen darstellen, ist immer imperfekter. Das heißt, das Handy wird in die Hand genommen, es wird einfach schnell ein Video von sich gemacht, ein paar Sekunden Video gedreht und das war's. Und der Inhalt wird dargestellt im Vergleich jetzt noch vor 5 oder 10 Jahren, wo eine Agentur beauftragt wurde, ein Video zu machen und Top-Belichtung gegeben sein musste, etc. Ich denke, also ich gebe dir recht, was du sagst, und da sieht man halt auch, ich denke, da sieht man bei TikTok und YouTube, wo die Reise hingehen kann. Also ist auf jeden Fall ein Trend, schneller auch Inhalte zu kreieren.
Ja, und ich finde es auch irgendwie interessanter. Also so dieses Überperfekte ist manchmal auch ein bisschen langweilig, finde ich. Ne?
Ja, weil dann jeder alles gleich ist, ne? Jeder
Ja, genau.
Inhalt, jede Person, genau, bin ich bei dir.
Genau. Ja, ich hätte noch eine weitere Frage, weil die Zuhörenden ja vor allen Dingen Personalentwickelnde in Unternehmen sind. So, was ist denn die Aufgabe der Personalentwicklung aus deiner Sicht, gerade um diesen verantwortungsvollen Umgang auch mit ChatGPT und anderen künstlichen Intelligenzen zu gewährleisten?
Ich denke, ganz klar ein Framework zu entwerfen, oder ich habe es bei 3, 4 großen Namen gemacht, bei großen Firmen selber ein Framework konzipiert, bezogen auf das Unternehmen, woran sich die Mitarbeiter entlanghangeln können und sollten, dass man da einen Standard schafft, dass nicht jeder einfach sich einen Account macht und irgendwelche Daten hochlädt und Output generiert. Ich denke, man sollte intern Standards festlegen oder zumindest so 3, 4 Frameworks sich mal anschauen und für sich daraus das Beste ziehen. Das, finde ich, ist der erste wichtige Ansatz, also Standards festlegen im Umgang mit KI. Und dann finde ich extrem wichtig, was wir heute schon ganz zu Beginn angesprochen haben, das Thema Schulung, verantwortungsvolle Bewusstsein, kritisches Denken im Umgang mit KI. Dann finde ich auch sehr wichtig, wenn man mit KI arbeitet, dass Ergebnisse, wenn ich jetzt Dinge präsentiere oder in irgendwelchen Meetings erzähle, dass ich immer eine Quellenangabe mache, wo das Ganze herkommt. Das finde ich extrem wichtig, weil im Nachhinein, man denkt immer, alles ist positiv, Thema KI. Ja, viele Dinge sind positiv. Aber was ist, wenn ich beispielsweise Zahlen, Daten, Fakten liefere von einer KI, die ich nicht als KI-Quelle differenziert habe in einer Präsentation, das sind meine Worte, dann ich als meine Worte kommuniziere, das kann natürlich auch negativ irgendwo auf mich wieder übertragen werden. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Thema, wie gehst du damit um?
Ja, und auch irgendwie so dieses Thema, wie zeigst du deine eigene Persönlichkeit auch noch? Also ich hatte das letztens in einem Beispiel, da hat meine Schwester mal einen Blogbeitrag zum Teil mit einer KI geschrieben, einfach um das auch auszuprobieren. Und ich habe das gelesen und habe gesagt, Anne, das bist nicht du. Also ich lese das und denke mir, okay, ja, hätte ich jetzt auch irgendwo googeln können oder so. Also ist ein Text, der ist gut geschrieben, aber ich spüre dich nicht in dem Text. Und unser Anspruch an unsere Blogbeiträge ist immer, dass wir unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen, ne? Und dass man quasi uns dadurch spüren kann. Und das fand ich auch so total spannend. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Aufgabe für die Personalentwicklung irgendwie. Dieses, genau dieses Menschliche halt irgendwie dazu zeigen noch, wo ist dann der Unterschied zwischen dem, was ich mit der KI mache und wofür ich sie einsetze, und wo zeige ich mich selber noch mit meiner eigenen Persönlichkeit.
Total, ja.
Und eine andere Frage dazu wäre noch, oder beziehungsweise ein anderes Thema. Also Personalentwicklung heißt ja Personalentwicklung. Und Personal ist in der Zukunft ja auch, oder auch jetzt schon, die künstliche Intelligenz. Also wenn man das jetzt mal so im Weiteren fasst. Glaubst du, dass die Personalentwicklung in Zukunft auch die Aufgabe haben wird, auf verantwortungsvolle Weise die KI zu trainieren und nicht nur die Menschen? Oder glaubst du, dass das in der IT-Abteilung irgendwo verortet sein wird?
Gute Frage. Ich denke, erstmal bin ich der Meinung, dass es nie 100% substituiert wird. Das heißt, egal welche Abteilung, wird niemals 100% durch eine KI substituiert. Das ist mal dazu, zu dem ersten Punkt. Und ich bin der Meinung, dass wir in der Zukunft, ich kenne viele Unternehmen, die bereits dabei sind, eigene KIs zu entwickeln. Das heißt, es wird immer häufiger zu sehen sein, der Weg vielleicht weg vom aktuellen Vorreiter an der Speerspitze ChatGPT hin zu unternehmenseigenen KIs, die dann auch, ich denke, den Fokus auf eine unternehmensinterne KI-Personalentwicklung, wenn dann der Teil Personal auch eine KI sein sollte, setzen werden. Ich denke, da wird das wird auch ein wichtiger Punkt sein. Aber ich denke, selber rein ChatGPT so als sozusagen Plug-in Personalentwicklung oder sowas wird es nicht geben, aber ich denke, es wird immer mehr eigene KIs geben in den Unternehmen, die selber entworfen worden sind, um eben auch unabhängiger zu sein von OpenAI.
Und natürlich auch, um den Datenschutz zu gewährleisten, ne?
In klar, Sinne. Klar.
Ja. Also gerade in Deutschland wird das wahrscheinlich nochmal ein großes Thema werden, ne? Ja.
Ja.
Cool. Du, ich würde sagen, wir kommen zu unseren drei Abschlussfragen, da du ja einen harten Kater hast. Ich will hier nicht über Overtime gehen. Und zwar, wenn man sich jetzt diese ganzen Entwicklungen so anschaut im Bereich der künstlichen Intelligenz, was glaubst du denn, wie Lernen im Jahr 2030 aussehen wird oder 2033, also so in so einem 10-Jahres-Zeitraum? Wie wird sich das verändern?
Ja, ich denke, in der Zukunft wird Lernen noch deutlich stärker personalisiert und auf den Einzelnen zugeschnitten sein. Das denke ich, wird ein wichtiges Thema sein, dass du halt Lerninhalte hast, die deinen Bedürfnissen, deinen Vorlieben entsprechen. Ich denke, das ist so ein Thema, was man immer häufiger sieht. Und das kann man auch schön verbinden eigentlich in unser Interview, was wir vor 2 oder 3 Jahren hatten, Thema Lern- und Generationenmix, dass beispielsweise der 18-Jährige oder die 18-Jährige ganz andere Lerninhalte, aber auch Lernformate nutzen wird, als dann vielleicht der oder diejenige, die 60 plus ist oder 30 plus ist. Ich denke, es wird nicht mehr dieses Gießkannenprinzip sein. Es wird deutlich individueller, meiner Meinung nach.
Was für eine Rolle spielt da die künstliche Intelligenz aus deiner Sicht? Also was glaubst du, wie die da einen Einfluss haben wird? Ist es so, dass alle nur noch über ChatGPT lernen? Oder ja, oder siehst du da auch noch ja andere Möglichkeiten?
Ich denke, es wird, ich meine, aktuell ist es ein Hype, das Thema KI, ChatGPT, aber du siehst es auch im Bereich Smartphone. Wenn du nicht mal, wenn du bist, glaube ich, in Berlin unterwegs, ne? In Köln bist du gerade. Genau, richtig. Wenn du mal in Berlin bist, ja, da siehst du mittlerweile, gibt's Cafés, Coworking Spaces, die es sogar verbieten, dein Handy zu nutzen. Das heißt, während der Arbeitszeit oder beispielsweise während des Kaffeebesuchs das Handy beiseite zu legen. Viele machen das auch schon freiwillig, Thema Digital Detox. Und ich denke, so eine Entwicklung werden wir wahrscheinlich auch irgendwann im Kontext KI haben, dass es immer Leute geben wird, wie viele, I don't know, aber es wird immer Leute geben, die sagen, nee, wir wollen anders lernen. Also Bücher werden nie verschwinden. Zeitungen werden zwar weniger, aber werden nie verschwinden. Und ich denke, es kann auch ein Trend in eine ganz andere Richtung oder ein teilweise Trend in eine andere Richtung entstehen.
Ich muss sagen, ich kann das nur unterschreiben und ich glaube auch, dass gerade, also das Thema Bücher und irgendwann hat man gesagt, es gibt irgendwann keine Buchläden mehr, weil alle laden sich nur noch E-Books auf den Kindle runter oder so. Ich muss sagen, ich zum Beispiel lese Sachbücher nur als Papierversion, weil ich halt sage, das ist irgendwie so, dass ich die natürlich auch mal ausleihen möchte oder man kann auch auf dem Kindle Sachen anstreichen, aber es ist auch die Haptik und das ist ja auch erwiesen, dass das Gehirn besser lernt, wenn quasi die Haptik da ist, also wenn sich das Gehirn auch diese räumliche Komponente noch merken kann und nicht nur dieses Digitale, wo du dann einfach weiter swipest. Ne? Also es ist auch so eine Frage einfach auch, wie funktioniert das menschliche Gehirn am besten und wie können wir Technologie so einsetzen, dass Lernen auch wirksamer wird. Ne? Nicht nur, um es quasi einzusetzen, um es einzusetzen, weil es halt da ist und vielleicht günstiger ist an der einen oder anderen Stelle, sondern auch, was macht das eigentlich mit der Wirksamkeit? Ne?
Total,
cool.
total.
Zweite Abschlussfrage noch, und ich weiß, da bist du selber so ein bisschen die Quelle für Inspiration, aber du holst dir ja auch ganz viel Inspiration, weil du postest auf LinkedIn so viel, dreimal pro Woche, auch so die wichtigsten Entwicklungen in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, okay, folgt einfach alle dem Marcel, da könnt ihr euch Inspiration holen. Aber wo sind denn deine, also wo holst du dir deine Inspiration her? Gibt es da irgendwie einen Blog, den du immer liest, oder gibt es bestimmte Webseiten oder auch Bücher? Wie sieht das aus? Was kannst du da empfehlen?
Ich habe seit mehreren Jahren T3N abonniert. Das finde ich
Ah, T3N.
eine sehr, sehr spannende, inspirierende Quelle zu den verschiedensten Bereichen. Ansonsten, was mich Thema Lernen, Bildung und AI immer noch extrem beeinflusst, auch was verschiedene Ansätze auf das Thema angeht, ist von Neil Postman, The End of Education, Redefining the Value of School. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Buch, um da in den kritischen Austausch zu gehen, Thema Bildung in der Zukunft, wie sieht Bildung aus, also nicht nur in der Schule, auch in Unternehmen, da kann man extrem viel von mitnehmen, meiner Meinung nach.
Super, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Danke dir. Und natürlich dein eigenes LinkedIn-Profil, damit die Leute auch dir folgen können. Allerletzte Frage, so an die Zuhörenden, die sagen, wir würden KI total gerne einsetzen und möchten aber, dass es auf eine verantwortungsvolle Weise geschieht. Was würdest du denen raten? Was kann so ein erster Schritt sein, um sich dem zu nähern?
Ein erster Schritt wäre erstmal, sich natürlich von einem Experten, klick gerne auf meinen Link, einen kurzen Überblick zu verschaffen, was eigentlich aktuell der AI Act besagt, was die EU-Datenschutzverordnung GDPR besagt, und dass man da entsprechend schaut, was sind da die aktuellen Gegebenheiten, und basierend darauf mit den eigenen Code of Conduct Compliance Ansätzen ein Framework für sich entwickelt. So, das wäre also der erste Schritt. Überblick verschaffen, GDPR, AI Act, dann entsprechend Standards, Regeln in meinem Unternehmen, basierend darauf entsprechend ein eigenes Framework erstmal zu bauen.
Super, cool. Vielen, vielen lieben Dank, Marcel, für das spannende Interview. Ich bin echt sehr froh, dass wir dieses Thema verantwortungsvollen Umgang auch nochmal beleuchten konnten, weil ich hatte letztens mit dem Patrick, meinem ehemaligen Kollegen von Bildungsinnovator, ein wunderbares Gespräch auch zum Thema ChatGPT und den Einsatz im L&D-Bereich und was da so für Anwendungsfälle sind. Aber ich finde es halt auch super wichtig, dieses ethische Verantwortungsthema auch nochmal zu beleuchten. Deshalb danke für deine Zeit und ich werde dir auf jeden Fall weiter folgen und beobachten, was du alles so treibst. Und ich hoffe, dass wir uns zukünftig auch ja dann wahrscheinlich bei Unternehmen, die im Ausland sind, inspirieren lassen können und dass Deutschland da nicht den Anschluss verpasst.
Danke dir immer.
Sehr gerne. Danke dir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes und auf Spotify hinterlasst. Ich freue mich auch über Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. Bald hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Danke fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.